Wir befinden uns gerade in einer richtig genialen Predigtreihe. Wenn der Geist kommt, dann geht Gemeinde. Und wir bewegen die Frage, warum gibt es eigentlich Kirche? Und ganz speziell, was sagt eigentlich Gott dazu, warum es Kirche gibt? Wir sind überzeugt davon, dass der Heilige Geist auch durch diese Predigtreihe in unserer Gemeinde und auch in jedem Einzelnen, in unserem Wesen und in unserem Charakter uns ganz neu ausrichten und aufstellen möchte. Davon sind wir überzeugt, dass Gott ganz Neues schaffen möchte. Ich weiß nicht, ob du diese Momente schon in deinem Leben hattest, wo etwas von außen in dein Leben gekommen ist und von einem auf den anderen Moment dein Leben komplett verändert wurde. Die Art, wie du denkst, die Art, wie du handelst, alles ist auf einmal anders, wie du es zuvor kanntest. Vielleicht war es bei dir das erste Auto. Ganz neue Freiheiten und Möglichkeiten wurden dir eröffnet. Bei mir waren es auf jeden Fall meine Kinder. Ich habe eine Menge Liebe in meinem Leben gehabt, aber als meine Kinder in mein Leben getreten sind, es wurde in mir eine ganz neue Liebe erweckt, die ich so gar nicht kannte und die alles verändert hat. Sie veränderte mein Denken, sie veränderte meine Prioritäten und es schaffte sogar in mir ein Bewusstsein für Tempolimit und sogar für Fahrradhelme. Und wer mich aus früheren Zeiten kennt, der weiß, dass so manches, was ich hier gerade gesagt habe, unmöglich und unverbesserlich klang. Aber diese Jungs haben es mit einem Schnips in meinem Leben bewirkt. Und auch das möchte der Heilige Geist in unserem Leben tun. Vielleicht nicht mit einem Schnips, aber er möchte Neues in uns schaffen. Die Frage ist, wenn wir uns mit Charakterveränderungen beschäftigen, wie kann das wirklich in unserem Herzen passieren, dass eine Veränderung stattfindet? Die Bibel gibt uns zwei Arten der Veränderung. Einmal die moralische Veränderung und einmal die geistliche Transformation. Bei der moralischen Veränderung wird das Herz zurückgehalten. Und bei der geistlichen Transformation wird wirklich auf einer tiefen Ebene in unserem Herzen etwas bewegt. Wir können also moralisch ehrlich sein, aber das vielleicht aus Angst. Weil wir Angst haben, wenn wir jetzt lügen würden, ja, dann könnten wir erwischt werden. Oder vielleicht sogar aus Stolz, weil wir sagen, hey, ich bin nicht so einer wie diese Lügner, ich bin ehrlich. Aber der natürliche Stolz und die Angst sind von einer Jury manipuliert. Sie werden also nur dafür verwendet, um uns ehrlich zu halten. Und ich hoffe, du siehst, wie zerbrechlich das ist, denn die böse Wurzel wird nicht entfernt. Geistliche Transformation dagegen bedeutet, dass wirklich etwas tief in unserem Herzen sich verändert. Und dass wir dann auch ehrlich sind, egal was passiert. Auch wenn wir Nachteile haben oder es sich auch nicht für uns auszahlt. Also wie funktioniert diese tiefe Veränderung in unserem Herzen? In dieser Serie haben wir gesagt, dass Veränderung nur dann eintritt, nicht wenn wir auf die Gesetze schauen, sondern auf den Gesetzgeber. Also auf den wirklichen Kern und nicht nur auf das, was außen herum ist. Und dabei schauen wir nicht nur auf die Liebe Jesu, wir schauen nicht nur auf die Freude oder auf die Geduld, so als Jesus als Vorbild nach dem Motto, ja okay, so wie Jesus muss ich sein, sondern wir wollen ganz speziell auf Jesus als unseren Erlöser schauen. Hey, wenn du siehst, wie er dich liebt, wenn du siehst, wie er alles für dich gibt, wenn du siehst, wie geduldig er mit dir ist, du darauf schaust, dann passiert Veränderung auf einer tiefen Ebene. Es ist nicht du selbst, der das bewirkt, sondern indem du auf ihn schaust, du es an dein Herz heranlässt, wirst du transformiert. Und das bewirkt der Heilige Geist. Und die Bibel beschreibt es in Galater 5 als die Frucht des Geistes. Und Jan hat schon richtig coole Predigten gehalten, also schau sie dir nochmal an, wenn du sie noch nicht angeschaut hast, über die Frucht der Liebe, Freude, Frieden. Und heute schauen wir uns an die Geduld. Wenn der Geist kommt, geht Gemeinde in Geduld. Wir schauen uns heute einen Text aus Lukas 17 an und ich lese einfach mal vor. Wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht. Und wenn er sein Unrecht einsieht, vergib ihm. Selbst wenn er 7-mal am Tag gegen dich sündigt und 7-mal wieder zu dir kommt und sagt, ich will es nicht mehr tun, sollst du ihm vergeben. Die Apostel baten den Herrn, gib uns doch mehr Glauben. Der Herr antwortete, selbst wenn euer Glaube so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, heb dich samt deinen Wurzeln aus der Erde und verpflanze dich ins Meer. und er würde euch gehorchen. Angenommen, einer von euch hat einen Knecht, der ihm den Acker bestellt und das Vieh hütet. Wenn dieser Knecht vom Feld heimkommt, wird er dann sein Herr etwa als erstes zu ihm sagen, komm und setz dich an den Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, mach mir das Abendessen, bilde dir einen Schürz um und bediene mich? Wenn ich mit dem Essen und Trinken fertig bin, kannst du auch essen und trinken. Und bedankt er sich hinterher bei dem Knecht dafür, dass dieser das getan hat, was ihm aufgetragen war? Wenn ihr also alles getan habt, was euch aufgetragen war, dann sollt ihr auch ihr sagen, wir sind Diener, weiter nichts. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Wenn wir uns mit Geduld beschäftigen, würde, glaube ich, jeder von uns sagen, ja, ein bisschen mehr Geduld würde uns schon gut tun. Wenn die Bibel aber in Galater 5 von Geduld spricht, dann spricht sie von dem Langmut Gottes. Und das ist ein Begriff aus dem Alten Testament und beschreibt, dass Gott seinen Zorn zurückhält, weil er den Menschen die Gelegenheit geben möchte, zu ihm umzukehren, weil er ihre Rettung möchte. Also wir sehen, das Wort, das die Bibel benutzt, ist etwas viel Kräftigeres als das, was wir so in unserem Alltagsgebrauch haben. Das Wort Geduld bedeutet für uns, einen vergebenden Geist zu haben. Und ich glaube, wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir, Jesus hat uns gezeigt, wie weit seine Vergebung geht. Er hängt am Kreuz, wird von Menschen ans Kreuz geschlagen und er betet für sie um Vergebung. Oder schauen wir seine Freunde an, die ihn verraten, ihn im Stich gelassen haben und er voll Vergebung ist. Aber dieser Text, den wir uns heute anschauen, beschreibt die Struktur, wie wir diesen unglaublichen Geist der Vergebung Jesus bekommen. Wir schauen uns in einem ersten Teil die Praxis an und das, was sagt eigentlich dieser Text, was Vergebung ist. Und im zweiten Teil wollen wir uns die Kraft der Vergebung anschauen. Und ich muss euch leider sagen, Freunde, das ist nicht ein einfacher Weg. Manches klingt unmöglich, aber im Glauben an Römer 8, Vers 28, hey, dass alles uns zum Besten dienen möchte, möchte ich dich ermutigen, dich heute auf diesen Weg einzulassen und Gott die Möglichkeit zu geben, ganz Neues in dir und natürlich auch in mir zu schaffen. Ich gönne mir mal eben einen Schluck. Der erste Punkt zur Vergebung. Vergebung ist ein Ziel. Normalerweise läuft Vergebung bei uns so ab. Ich bin total wütend. Ja, ich weiß, ich muss ein bisschen geduldiger sein. Ich weiß, ich sollte vergeben, aber ich bin total sauer. Ich versuche aufzuhören, wütend zu sein, aber ich kann es nicht. Und das hält uns davon ab, zu vergeben. Du möchtest versuchen, diese Wut loszulassen, aber du kannst es nicht. Und Jesus zeigt uns direkt hier, dass wenn wir versuchen, nicht mehr wütend zu sein, dass wir den Stock eigentlich am falschen Ende anpacken und dadurch auch eigentlich keine Vergebung zulassen können. Vergebung hat ein Ziel oder es ist keine Vergebung. Wenn wir das Ziel hinter Vergebung verstanden haben, dann wird auch manches, was für uns oft so anstrengend erscheint, nicht mehr anstrengend sein. Schauen wir mal in Vers 3. Wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht und wenn er sein Unrecht einsieht, vergib ihn. Diesen Vers kann man ganz leicht so lesen. Weise dein Bruder zurecht. Oh ja, und wenn er dann Buße tut, ja, dann kannst du ihn auch vergeben. Wir betrachten es als zwei Sätze. Aber dies ist ein Satz und beide Dinge, Zurechtweisung und Vergebung, bilden eine Einheit. Also Zurechtweisung und Vergebung gehören zusammen. Jesus sagt, wir weisen zurecht, um zu vergeben. Und das bedeutet, hey, dass du eigentlich innerlich schon vergeben hast. Warum solltest du sonst zurechtweisen, um Vergebung zu bekommen? Du hast es in deinem Herzen eigentlich schon getan und jetzt bringst du es nach außen, damit die Versöhnung geschehen kann. Also ganz wichtig, bei Jesus gehören Zurechtweisung und Vergebung zusammen und sie müssen auch zusammen gehen. Wenn wir also glauben, ich tue das eine ohne das andere, dann tue ich eigentlich nichts. Wenn ich zurechtweise, ohne zu vergeben, oder vergebe, ohne zurechtweisen, dann habe ich keinen vergebenen Geist. Wenn ich zurechtweise, ohne zu vergeben, egal wie viel Wahrheit da auch drin steckt, dann will ich eigentlich nur bestrafen. Und genauso auf der anderen Seite, wenn du sagst, ich vergebe dir, ohne zurechtzuweisen, bist du bereit, sagt Jesus, den anderen in seiner Sünde zu lassen. Egal wie sehr du behauptest, hey, ich liebe dich, möchtest du eigentlich nur selbstsüchtig Ärger vom Hals halten. Und ich glaube, jeder von uns hat beide schon erlebt, aber jeder von uns hat immer so eine gewisse Tendenz für die eine Seite. Vielleicht gehörst du zu denen, die sagen, hey, ich bin kein Feigling. Ich spreche immer alles aus. Aber schau mal in deinen Zurechtweisungen, reflektier die mal und frag dich mal, ob deine Zurechtweisungen zu Erweichung und Reue führen oder ob es viel eher Öl ist, was du ins Feuer gießt. Dann ist es auf jeden Fall nicht die Art und Weise, von der Jesus spricht, sondern es ist egoistische Bestrafung. Vielleicht gehörst du zu der anderen Seite, die sagt so, hey, ich bin keiner von diesen Unruhestiftern. Ich beschwere mich nicht. Ich bin ein Friedensstifter. Ich halte lieber meinen Mund. Doch auch das ist nicht das Ziel der Liebe, sondern egoistischer Frieden. Jesus aber sagt, beides gehört zusammen und er zeigt uns damit das wahre Ziel von Vergebung, nämlich die Ausbreitung von Unrecht und Bösen zu stoppen. Wenn du also vergibst, möchtest du ausdrücken, dass die Sünde in dem Leben, das Schlechte, sich nicht weiter in dem Leben des anderen ausbreitet. Schauen wir uns den zweiten Punkt an. Vergebung ist eine Handlung. Und ich glaube, das ist so völlig gegen das, was die meisten Leute leben und denken. Denn die meisten glauben, Vergebung ist ein Gefühl, das zu einer Handlung führt. Hey, wenn ich diese Wut überwinden kann, hey, dann kann ich dieser Person vergeben. Aber Jesus zeigt uns, es ist genau umgekehrt, dass es eine Handlung ist, die ein Gefühl nach sich zieht. Schauen wir uns den Text an, in Vers 4. Selbst wenn er 7-mal am Tag gegen dich sündigt und 7-mal wieder zu dir kommt und sagt, ich will es nicht mehr tun. Ja, es steht auch an anderen Stellen in der Bibel, dass Jesus sagt, wir sollen 7-mal 7, also so gefühlt unendlich vergeben. Aber stell dir mal vor, du musst jemandem 7-mal am Tag das Gleiche vergeben. Also warum spricht Jesus hier von einem Tag? Er zeigt uns zuallererst, dass Vergebung nicht an die Leistung dieser Person beruhen kann. Hey, wenn jemand 7-mal am Tag denselben Mist immer wieder bei dir verzettelt, dann ist das keine gute Referenz, dass irgendwie Besserung bei dieser Person in Sicht ist. Und du denkst jetzt, hey, warte mal, Jesus hat doch am Anfang gesagt, wer Buße tut, dem vergib. Sonst kann ich doch eigentlich diesen Groll behalten. Es muss doch zuerst etwas von der Person geleistet werden, nämlich die Buße. Und da ist es ganz wichtig, dass wir, wenn wir uns Texte anschauen in der Bibel, sie immer im Ganzen sehen, im Ganzen, was Jesus uns zu sagen hat. Wenn wir uns Markus 11, Vers 25 anschauen, dann sagt Jesus, wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemanden habt, dann vergibt ihm, damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch vergibt. In diesem Vers steht nichts davon, dass die andere Person etwas tun soll. Aber wie bringen wir das jetzt zusammen? In Vers 3 geht es um die Einheit. Wir weisen zurecht mit der Absicht zu vergeben. Aber wir haben es ja schon in unserem Herzen getan. Also Markus 11 sagt, dass wenn wir uns Lukas 17 anschauen, das eigentlich in unserem Herzen schon geschehen ist. Wir weisen zurecht und es ist in unserem Herzen schon geschehen, dass wir vergeben haben. Hier in diesem Text bedeutet also in Lukas 17, dass Vergebung im Grunde Versöhnung meint. Und du möchtest dich nur versöhnen, wenn du bereit bist oder schon vergeben hast. Und das hat nichts mit Leistung zu tun. Darüber hinaus hat Vergebung auch nichts mit Gefühlen zu tun. Vergebung muss etwas sein, das du tust, obwohl du wütend bist. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass jemand 7-mal das Gleiche bei dir am Tag gemacht hat. Aber du kannst nicht 7-mal am Tag dein Ärger loswerden. Wir sprechen hier von Sünde, dass jemand dir Unrecht getan hat und jetzt nicht davon, dass der Ehemann den Klodeckel oben gelassen hat 7-mal am Tag. Und obwohl ich glaube, dass wenn der Mann 7-mal den Klodeckel oben lässt, dass die Frau auch den Ärger nicht mehr loswerden könnte. Und nicht umsonst lesen wir kurz darauf, dass die Jünger baten, Jesus, gib uns mehr Glauben. Dafür haben wir nicht die Kraft, 7-mal an einem Tag zu vergeben. Einfach zu vergeben, obwohl ich noch sauer bin. 7-mal an einem Tag, obwohl ich keine Früchte bei der anderen Person sehe oder diese Person sich vielleicht auch nicht ändert. Und deswegen die Bitte der Jünger, Herr, gib uns Glauben. Jesus antwortet in Vers 6, hey, dass ein Glaube ausreicht wie ein Senfkorn und dass er einen Baum aus seinen Wurzeln rausreißen könnte und sich ins Wasser begeben könnte. Das, was wir hier bewegen, das scheint unmöglich. Es scheint übermächtig. Und das werden uns, wenn wir uns mit Vergebung beschäftigen, wenn du vergeben möchtest, immer wieder unsere Gefühle uns eintrichtern, dass das unmöglich ist. Aber Jesus zeigt uns in diesem Text, dass es darum geht, nach dem zu handeln, was du weißt und was du hast. Du kannst, weil du etwas hast, egal wie klein es auch scheinen mag. Übe es aus. Und du kannst es tun, trotz dass du wütend und ärgerlich bist. Schauen wir uns den dritten Punkt an. Vergebung ist Annahme. Das Wort vergib, das in Lukas 17 gebraucht wird, findet man an vielen Stellen, aber es wird sehr selten mit Vergebung übersetzt. Das Wort wird häufiger mit lass es sein, wo es ist, verwendet. Jesus nutzt es zum Beispiel in einem Gespräch mit Johannes dem Täufer. Er sagt, hey Johannes der Täufer, du sollst mich taufen. Und Johannes der Täufer schaut auf Jesus und er fühlt sich nicht fähig dazu. Jesus scheint für ihn zu groß und er fühlt sich nicht fähig, Jesus zu taufen. Und Jesus sagt zu ihm dieses Wort, lass es sein, lass es jetzt so sein. Oder auch in einer anderen Übersetzung, leide es. Und dann lesen wir, Johannes ließ es so sein und er leidete es. Also es war trotzdem eine Last für ihn. In Matthäus 18 wird es gebraucht, als ein König seinem Diener seine Schuld erließ. Und diesmal wird auch dieses Wort mit Vergebung übersetzt. Der König übernahm die Schulden seines Dieners. Er nahm sie an. Und das ist was anderes, als es festzuhalten oder es einfach wegzugeben. Zwei Dinge werden hier für uns ganz wichtig. Erstens, du musst beurteilen, wie sehr dich diese Person beraubt hat. Denn wenn dir jemand Unrecht tut, dann beraubt er dich. Er beraubt dir vielleicht Freude, er beraubt dir dein Ziel, er beraubt dich vielleicht deinem Ruf, aber er hat dir auf jeden Fall etwas genommen. Und um zu vergeben zu können, musst du fähig sein, diese Schulden zu bewerten. Wie oft, wie leicht kommen wir in diesen Modus nach dem Motto, dir hat jemand was angetan und sagt, ach komm, hey, so groß war das doch gar nicht. Oder, hey, so schlimm war das jetzt auch nicht. Ich muss doch nicht hier rumheulen oder was weiß ich was machen. Hey, das ist schon so okay. Wir versuchen uns selber zu überzeugen, dass es nicht so schlimm war, dass man eigentlich nicht ausgeraubt wurde, um seinen Ärger, um seine Wut zu überwinden und es abzulassen. Aber diese Art ist gefährlich, weil sie keine Vergebung ist. Zweitens, du übernimmst die Schulden. Du hältst nicht daran fest, sondern du bezahlst sie. Du leidest es. Du wartest nicht darauf, dass der andere Stück für Stück diesen Kredit abstottert, sondern du leistest die Zahlungen. Und was passiert, wenn du lang genug die Zahlungen ausführst? Sie sind weg. Der Ärger wird schwinden. Aber du musst Vergebung gewähren, bevor es sich so anfühlt. Wie nehmen wir eigentlich Zahlungen entgegen? Sagen wir, du hältst die Schuld fest. Du kannst kalt zu dieser Person sein. Du kannst anspruchsvoller und kontrollierender mit der Person umgehen. Du kannst die Person beschämen oder auch sogar ganz barmherzig sein, aber das auf eine total selbstgerechte Art und Weise. Du kannst die Person ignorieren, aber du kannst die Person natürlich auch verletzen. Was du auch tun kannst, ist, dass du den Ruf dieser Person schadest, indem du andere Menschen vor ihm warnst. Oder du tust es ganz still und heimlich in deinem Herzen und in deinen Gedanken. Hey, du wünschst dir in deinem Herzen, hey, hoffentlich kriegt diese Person ihr Fett weg. Hoffentlich bekommt diese Person ihre Gerechtigkeit. So viele Möglichkeiten, Zahlungen entgegenzunehmen, ohne dass wir es vielleicht ganz bewusst tun. Aber wir tun es. Aber so leistest du keine Zahlungen, sondern du hältst an dieser Schuld fest. Hey, wie kann der andere Weg aussehen? Ich kann auf jeden Fall sagen, dieser Weg ist sehr, sehr kostspielig. Wenn du mit dieser Person zusammen bist, bist du so herzlich wie möglich. Aber du lässt diese Person nicht bei ihrer Sünde, sondern du weißt zurecht mit dem Ziel der Vergebung. Wir dürfen nicht vergessen, Vergebung ohne Zurechtweisung ist keine Vergebung. Du beschränkst die Person nicht auf den Fehler, sondern du hebst das Gute hervor. Oder du betest in deinem Herzen für diese Person. Natürlich betest du für Erkenntnis, aber du betest in einem guten Sinne, du betest das Beste für diese Person. Und ich verspreche dir, das ist ziemlich teuer. Aber du wirst mit der Zeit spüren, wie es gehen wird und es heilen wird, weil die Schuld abgezahlt wird. Vergebung ist ein Ziel, Vergebung ist eine Handlung und Vergebung ist die Übernahme der Schulden. Hey, das ist kein einfacher Weg, ein scheinbar unmöglicher Weg. Aber wenn Gott in deinem Leben ist, dann kann ich dir versprechen, dass Gott sagt, du kannst es. Denn du kannst wie die Jünger beten, Gott, gib mir Glauben. Aber eins braucht es dafür und das ist Demut. Wenn wir uns den Schluss, das Beispiel von dem Herrn und dem Diener anschauen, von der Jesus erzählt. Damals war es so, dass es Sklaven gab und wenn jemand seine Schulden nicht bezahlen könnte, dann gab es ein ganz einfaches System. Hey, du arbeitest deine Schuld bei dieser Person ab. Und jemand, der seine Schulden abarbeitet, hey, der hat doch keinen Applaus oder irgendeinen Dank verdient. Denn er zahlt nur seine Schulden ab. Doch das Verrückte bei dem Ganzen ist, wenn wir nicht vergeben können, denken wir, dass wir der Herr sind. Wenn wir nicht vergeben können, dann denken wir, wir sind der Herr. Wir sind in der Lage zu sagen, hey, du hast es bei mir abzuarbeiten bis zum letzten Cent. Wir haben das Recht, Gerechtigkeit einzufordern. Und das Schlimme ist, wir vergessen eigentlich in so einer Situation, wer eigentlich der wirkliche Herr ist. Wir eigentlich die sind, die nichts vorzuweisen haben, außer unserer Schuld vor Gott. Hey, was wäre, wenn Gott vor dir stehen würde und all das einfordern würde, was du falsch gemacht hast? Ich würde auf jeden Fall nicht gut aussehen. Wir schulden Vergebung. Es ist unsere Pflicht, sagt Jesus am Ende, weil wir so viel von ihm bekommen haben. Jesus macht uns mit diesem Beispiel etwas Ernüchterndes deutlich. Du bist kein Herr, du bist ein Diener. Aber du bist nicht nur ein Diener, sondern du bist ein Diener, der sich wie ein König verhält. Wer nicht vergeben kann, sagt, hey, ich bin ein Richter. Ich kenne diese Person und ich weiß ganz genau, diese Person hat keine Vergebung verdient. Freunde, das passiert ganz schnell. Und es passiert, wenn wir Bitterkeit in unserem Leben zulassen. Und der einzige Weg ist, da rauszukommen, wenn wir auf Jesus schauen. Eins möchte ich dir sagen, wir alle haben dieses Problem. Du bist nicht der Einzige, der dieses Problem hat. Aber du bist auch nicht der Einzige, der nicht dieses Problem hat, sondern wir alle stecken da drin. Wir sind Diener, die sich wie Könige verhalten. Unsere Herzen werden niemals verändert, wenn unsere Herzen nicht von dem wahren König geschmolzen werden. Der König, der seinen Thron verließ, um dir und mir ein Diener zu sein. Der Richter, der uns alle richten dürfte, aber sich für uns hat richten lassen. Der wahre Diener, der gedient hat und keinen Dank dafür bekam. Du wirst nie darüber hinwegkommen, wenn du nicht den König ansiehst, der ein wahrer Diener war. Der sagt, wenn nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, Vater. Was er in deinem, meinem Leben getan hat, was er uns möglich gemacht hat, das ist dieser vergebene Geist. Und diesen vergebenen Geist wünscht sich Jesus für dich. Diesen vergebenen Geist wünscht er sich für mich. Hey, welche Schuld er auf sich nahm und sie uns erließ, hey, ist niemals vergleichbar mit dem, was uns eine Person angetan hat. Schau auf den König, den wahren König, Jesus. Er ist für dich und er will dein Bestes. Und du bist mit diesem Problem nicht alleine, sondern er steht dir zur Seite und er möchte es mit dir überwinden. Aber wir können es nur schaffen, wenn wir auf den König schauen und es unter unser Herz heranlassen, wie er ist und wir werden können. Ich möchte noch beten.